Großbritannien, 10 Jahre nach dem Brexit-Votum.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 23. Juni 2016 haben sich die Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union entschieden. Wie hat sich Großbritannien in diesen 10 Jahren entwickelt? Hat sich der Brexit gelohnt? Wir suchen in der heutigen Episode Antworten auf diese Fragen. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, auch wenn es inzwischen schon 10 Jahre her ist, erinnerst du dich noch, wo du die Auszählung des Brexit-Votums verfolgt hast?
Ja, das weiß ich tatsächlich noch ganz genau. Ich habe einen großen Teil dieser Nacht im Büro verbracht und dort die immer turbulenter werdenden Börsen verfolgt.
Lass uns das näher betrachten. Wie stark waren die ersten Börsenreaktionen auf den britischen Austritt aus der EU?
Lass uns einige Indizes herausgreifen. Das begann schon in der Nacht in Asien. Der japanische Nikkei 225 hat in dieser Nacht 7,9% verloren. Die Reaktionen in Europa, die werden jetzt vielleicht einige überraschen. Denn beim britischen FTSE 100 ging es moderate 3,2% nach unten, während der Tagesverlust beim Euro Stoxx 50 8,6% betrug. Zu diesem Zeitpunkt war der 24. Juni 2016 damit der schlechteste Handelstag in der Geschichte des Index. Später wurde dieser Tagesrückgang während der Covid-Krise einmal übertroffen.
Das waren wirklich erhebliche Verluste. Häufig heißt es ja, dass die Börsen zukünftige Ereignisse im Vorfeld einpreisen. Warum war das beim Brexit offenbar nicht der Fall?
Bis zum Brexit-Votum war einfach vollkommen offen, wie sich die Briten entscheiden würden. Und auch das Ergebnis der Abstimmung war denkbar knapp. 51,9% haben für den Ausstieg gestimmt. 48,1% für einen Verbleib in der EU.
Ein wirklich knappes Ergebnis. Die Abstimmung über den Verbleib in der EU war damals einzigartig und ist es bis heute. Wie ist es überhaupt zu dieser Volksabstimmung gekommen?
Ab dem Anfang der 2010er Jahre gab es in Großbritannien immer mehr EU-kritische Stimmen. Dabei ging es vor allem um Beiträge zum EU-Haushalt, gemeinsame EU-Regelungen bei Handelsbeziehungen und um eine Begrenzung der Zuwanderung. Diese Themen haben die rechtsorientierte UKIP-Partei, das steht für United Kingdom Independence Party, immer stärker werden lassen. Bei der Europawahl 2014 hat diese Partei 27% der Stimmen geholt.
Das klingt nach einem damals tief gespaltenen Großbritannien.
Genauso war es, und mit dem Ziel, das Land zu einen, hat der damalige Premierminister David Cameron im Fall eines Wahlsiegs im Jahr 2015 angekündigt, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU neu zu verhandeln und anschließend über den Verbleib in der EU abstimmen zu lassen. Cameron handelte für Großbritannien tatsächlich eine Sonderstellung gegenüber der EU heraus. Mit dem Votum und der erwarteten Zustimmung zum Verbleib in der EU wollte er das Land einen. Dass dieser Plan nicht aufgegangen ist, das wissen wir.
Konnte sich David Cameron denn nach dem Votum im Amt halten?
Nein, das wollte er auch nicht. Praktisch mit der Bekanntgabe des Ergebnisses hat David Cameron seinen Rücktritt bekannt gegeben.
Die politischen Konsequenzen folgten also schnell. Bis zum tatsächlichen Austritt aus der EU war es jedoch noch ein langer Weg. Wie komplex war dieser Prozess und warum hat er so viel Zeit in Anspruch genommen?
Die Regierungsgeschäfte hat nach Camerons Rücktritt Theresa May übernommen. Die hat schließlich im März 2017 offiziell den Austrittsantrag bei der EU eingereicht. Damit begann eine 2-jährige Frist, in der bis März 2019 eine Austrittsvereinbarung verhandelt werden sollte.
Und das war aber alles andere als einfach.
So ist es, beziehungsweise so war es. Im November 2018 gab es zwar eine Einigung zwischen den Verhandlungsführern, das britische Parlament hat diesen Entwurf aber in 3 Abstimmungen durchfallen lassen.
Und damit wuchs die Gefahr, dass Großbritannien die EU im März 2019 ungeordnet und ohne Abkommen verlassen könnte.
Ja, das waren dramatische Zeiten. Schließlich wurde der Austrittstermin 2-mal verschoben. Diese Verschiebung wiederum führte dazu, dass die Briten bei einer weiteren Europawahl wählen mussten. Diese verlor die Partei der damaligen Premierministerin Theresa May. Und auch Theresa May trat zurück.
Und wer hat dann übernommen?
Neuer Premierminister wurde Boris Johnson. An den Mann mit der markanten Frisur können Sie sicherlich viele erinnern. Der hatte sich schon im Vorfeld des Votums ganz klar pro-Brexit positioniert. Und der wäre wohl tatsächlich bereit gewesen, Großbritannien auch ohne ein Abkommen aus der EU zu führen. Der No-Deal-Brexit ist dann aber doch allen erspart geblieben. Denn mit einer weiteren Verschiebung gelang es Boris Johnson schließlich, Großbritannien im Januar 2020 mit einem Deal aus der EU zu führen. Mit einer Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion angehörte. In der also faktisch die EU-Regeln weiterhin galten.
Und wie ging es dann ab 2021 weiter?
Praktisch in letzter Minute, im Dezember 2020, wurde ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geschlossen.
Konnte dieses Handelsabkommen alle Probleme lösen und den Handel wieder ähnlich reibungslos gestalten wie vor dem Austritt?
Bei weitem nicht. Durch den Handelspakt fallen zwar keine Zölle an, auf beiden Seiten sind seitdem aber deutlich mehr Formalitäten zu erledigen. Britische Exporteure müssen jetzt beispielsweise nachweisen, dass die Exportwaren überwiegend in Großbritannien hergestellt wurden. Der gegenseitige Zugang zum Dienstleistungsmarkt wurde wesentlich komplizierter. Und wer in Großbritannien arbeiten will, benötigt seitdem ein Visum. Die in der EU gelebte Personenfreizügigkeit gilt für Großbritannien nicht mehr.
Das klingt alles nicht so einfach. Wie haben sich die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und den übrigen EU-Staaten nach dem Brexit entwickelt? Wer zählt dabei zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern?
Auf der Handelsseite ist Großbritannien der große Verlierer des Brexit. Das sehen wir am Handel mit der Eurozone. Die britischen Exporte in die Eurozone lagen 2025 nominal nur 12% höher als 2015. Angesichts einer 10-Jahres-Inflation von mehr als 40% in Großbritannien und mehr als 30% in der Eurozone ist das ein Desaster.
Wie hat sich der Handel in die andere Richtung, also von der Eurozone nach Großbritannien, entwickelt?
Für die Eurozone fällt die Bilanz etwas positiver aus. Die britischen Importe aus der Eurozone lagen 2025 immerhin 22% höher als 2015. Nach Berücksichtigung der Inflation will ich aber auch hier nicht von einem echten Gewinner reden.
Bei den Zollverhandlungen mit den USA im vergangenen Jahr ist Großbritannien aber besser weggekommen als die EU. Hat sich der Brexit hier also gelohnt?
Wenn der niedrigere US-Zoll im Vergleich mit der EU durch den Brexit erkauft wurde, dann ist der Preis extrem hoch. Denn die britische Handelsbilanz mit den USA hat sich seit dem Brexit kontinuierlich verschlechtert. Mittlerweile erzielen die USA hier einen deutlichen Handelsüberschuss, Großbritannien also ein deutliches Handelsdefizit. Und bei Ländern, mit denen die USA einen Überschuss erzielen, sind sie eben eher zu Zugeständnissen bei den Zöllen bereit. Von daher war dieser Deal für Premier Keir Starmer eher ein Scheinerfolg.
Jetzt hast du mit dem amtierenden Premierminister Keir Starmer gerade einen weiteren Namen genannt. Zuvor haben wir für die Zeit nach dem Brexit bereits über Theresa May und Boris Johnson gesprochen. Und damit ist die Liste der Premiers nicht komplett. Ist dieses Amt mit dem Brexit-Votum zu einem Schleudersitz geworden?
Das könnte man tatsächlich meinen. In den 10 Jahren seit dem Brexit-Votum hatte Großbritannien 5 verschiedene Premierministerinnen und Premierminister. Zum Vergleich. Die 5 Premierministerinnen und Premierminister bis zum Brexit-Votum waren insgesamt 37 Jahre lang im Amt. Und Keir Starmer hat seinen Rücktritt bereits angekündigt. Entsprechend werden wir in der Downing Street Number 10 demnächst Regierungschef Nummer 6 seit dem Brexit sehen.
Das klingt nach einer erhöhten politischen Unsicherheit seit dem Brexit-Votum. Lässt sich diese Unsicherheit denn irgendwie messen?
Tatsächlich ja. Und zwar anhand des Economic Policy Uncertainty Index, der von Baker, Bloom und Davis ermittelt wird. Und hier finde ich Folgendes interessant. Für Großbritannien hat dieser Unsicherheitsindex seine beiden höchsten bislang gemessenen Werte im Jahr 2016 erreicht. 2017 und 2019 gab es weitere Spitzen nach oben. Dagegen haben beispielsweise die Unsicherheitsindizes für Deutschland und Frankreich ihre bisherigen Höchstwerte jeweils im vergangenen Jahr rund um die Zollunsicherheiten markiert.
Das ist tatsächlich sehr spannend. An den Börsen wird Unsicherheit ja über die Volatilität gemessen. Und die ist ja regelmäßig ein Aspekt in unserem Podcast. Was kannst du aus Volatilitätssicht über den Brexit berichten?
Ja, wie viele andere große Aktienindizes auch, hat der britische Leitindex FTSE 100 einen eigenen Volatilitätsindex. Der ist im Juni 2016 zwar bis auf 34 Punkte angestiegen, im Vergleich mit den Höchstwerten beim Platzen der Tech-Blase, während der Finanzkrise oder auch während der Covid-Krise ist der 2016er Wert aber deutlich niedriger.
Das überrascht mich. Andererseits hast du vorhin ja auch gesagt, dass der initiale Kursverlust beim Euro Stoxx 50 deutlich größer war. Hat der Volatilitätsindex hier denn stärker reagiert?
Da haben wir zwar die 40 erreicht, aber auch hier gilt, die Spitzen 2001, 2002, 2008 und auch 2020 lagen deutlich höher. Spannend ist bei den Volatilitäten ein anderer Fakt.
Worauf willst du hinaus?
Die Volatilitätsunterschiede sind mit dem Brexit deutlich geringer geworden. In den 5 Jahren vor dem Brexit wurde der Volatilitätsindex des Euro Stoxx 50 durchschnittlich 5,8 Punkte über dem des FTSE 100 gehandelt. In den 5 Jahren nach dem Brexit lag dieser Unterschied nur noch bei 2,2 Punkten. Relativ ist der FTSE 100 also volatiler geworden.
Über die erste Reaktion an den Börsen haben wir eingangs schon gesprochen. Wie lange hat es gedauert, bis die Indizes ihre Brexit-Verluste aufgehoben haben?
Das ging in Großbritannien deutlich schneller als in der Eurozone. Der Total Return Index des FTSE 100 hat schon im August 2016 einen neuen Rekord erreicht. Beim Euro Stoxx 50 Return Index hat das dagegen fast ein Jahr gedauert, bis zum Mai 2017. Besonders spannend finde ich hier den Blick auf die Jahresperformance des Jahres 2016, das Jahr des Votums.
Erzähl uns hierzu gerne mehr.
In dem hat der FTSE 100 Return Index 19% zugelegt, während der Euro Stoxx 50 mit plus 4% faktisch nur die Dividenden verdient hat.
Das sind beeindruckende Zahlen. Bedeutet diese gute Performance denn, dass die Bedeutung des britischen Aktienmarktes mit dem Brexit zugenommen hat?
Zumindest, wenn wir auf die Derivatemärkte schauen, ganz klar nein. Da ist die Bedeutung des FTSE 100 in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Und das sehen wir sowohl bei Optionen als auch bei Futures. Die Zahl der ausstehenden Future-Kontrakte, im Fachjargon Open Interest genannt, ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2002 gefallen. Und die Zahl der offenen Call-Kontrakte hat zum Jahreswechsel 2025-2026 sogar den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2001 erreicht.
Kommen wir von den Aktien zur Währung. Wie hat sich die Bedeutung des britischen Pfunds seit dem Brexit entwickelt?
Auch das Pfund hat an Bedeutung verloren. Vor dem Brexit wurden noch 5,2% der globalen Währungsreserven in Pfund gehalten. Jetzt sind es noch 4,4%. Interessant ist, dass der Euro seine Reservequote um exakt diese 0,8% steigern konnte.
Hat es denn rein an Bedeutung verloren oder auch an Wert?
2016 hat das Pfund relativ zum Euro 14% an Wert verloren. In den beiden Folgejahren insgesamt weitere 5%. Seitdem geht es für das Pfund seitwärts.
Und welche Folgen hatte die Währungsabwertung für Großbritannien?
Importe wurden teurer und führten entsprechend zu einer höheren Inflationsrate. Ende 2017 lag die Inflationsrate in der Eurozone bei 1,3%, in Großbritannien dagegen bei 3%. Anfang 2016 lagen beide Werte noch gleich auf.
Also eine weitere negative Folge des Brexit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einwanderung. Die Befürworter des Brexit hatten sich ja auch zum Ziel gesetzt, die Zuwanderung zu reduzieren. Wie haben sich die Zahlen in diesem Bereich entwickelt?
In den Jahren 2022 und 2023 wurde eine Rekordzuwanderung verzeichnet. Seitdem ebbt die Migration wieder ab. Der Verlauf der Kurve ist aber recht ähnlich wie in Deutschland. Eine Auswirkung des Brexit sehe ich in den Zahlen nicht.
Insgesamt fällt deine Brexit-Bilanz sehr ernüchternd aus. Und immer wieder gibt es Spekulationen, ob Großbritannien in die EU zurückkehren könnte. Thomas, wie denkst du darüber?
Möglich ist das. Umfragen zeigen, dass sich fast die Hälfte der Briten eine Wiederholung des Referendums wünscht. Und in einer aktuellen Umfrage möchten nur 33% der Wähler weiterhin außerhalb der EU bleiben. Wobei vor allem die jüngeren Wählerinnen und Wähler für den Eintritt stimmen würden. Das ist auch nicht verwunderlich. Denn die 18- bis 49-Jährigen haben schon vor 10 Jahren mehrheitlich gegen den Austritt gestimmt.
Es bleibt also spannend. Und vielleicht erleben wir ja tatsächlich ein neues Votum und dann eine neue spannende Auszählungsnacht. Ich vermute, Thomas, du wirst das weiterhin eng für uns verfolgen. Wir sind am Ende der heutigen Episode angekommen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, neue Einblicke liefern konnten. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.